Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Aktenzeichen XY – Unvergessene Verbrechen. Ich bin Rudi Zerne.
Und ich bin Conny Neumeier.
Wir erzählen auch in dieser Folge einen Fall weiter, den wir in der Sendung XY behandelt haben. Auch er ist als ungelöster Fall in die Sendung gekommen. Wir sprechen mit den Menschen, für die die Geschichte danach noch weitergegangen ist. Als Angehörige, als Beobachterinnen und Beobachter. Und wir versuchen zu verstehen, warum der Täter zum Täter geworden ist. Gemeinsam mit der Kriminalpsychologin Lydia Benecke, die wir später noch hier im Interview hören.
Und dieser Fall ist wirklich ein ganz besonderer in der Geschichte von Aktenzeichen XY und für dich ja auch ganz persönlich. Es ist nämlich der Fall, in dem live im Fernsehstudio ein Mörder sitzt, neben dir. Das war bestimmt auch für die Ermittler ein sehr denkwürdiger Fall.
Ja, absolut. Eine völlig verrückte Situation im Nachhinein. Und ich muss sagen, das begleitet mich und auch das gesamte Team von Aktenzeichen XY ungelöst.
Ja, und damit sind wir schon mittendrin in unserem heutigen Fall, der Mord an Maria Baumer. Es ist Ende Mai 2012. Maria Baumer ist 26. Sie lebt in Bayern, in Regensburg. Und sie kann richtig stolz auf sich sein. Sie hat nämlich gerade ihr Studium in Geoökologie abgeschlossen. Da geht's um die Umwelt, um Ökosysteme und wie der Mensch damit umgeht. Seit einer Woche hat Maria auch einen neuen Job. Ihre erste Festanstellung. Bei einer Firma, die sich auf Windkraft spezialisiert hat. Und die erste Woche, die lief richtig gut. Ihre Familie freut sich riesig mit ihr. Maria ist auf dem Land aufgewachsen, mitten in der Natur. Ihre Eltern wohnen noch in dem Dorf in der Oberpfalz, aus dem sie stammt. Maria besucht sie dort oft und auch ihre Schwester Barbara wohnt noch in der Gegend. Die beiden sind Zwillinge. Für Barbara ist Maria aber die ältere Schwester, die sie beschützt. Und sie ist ihre beste Freundin. Maria hat einen großen Freundeskreis, auf Fotos lacht sie viel. Und um ihren Hals trägt sie eine Kette mit einem kleinen Kreuz. Maria ist sehr religiös. Gerade ist sie zur Landesvorsitzenden der katholischen Landjugendbewegung gewählt worden. Das ist ein kirchlicher Verein, in dem sich junge Leute treffen, Ausflüge und Gottesdienste veranstalten und sich engagieren, zum Beispiel für den Umweltschutz. Es läuft rund bei Maria, auch in ihrer Beziehung. Seit 4 Jahren wohnt sie mit ihrem Freund Peter zusammen. Die beiden kennen sich schon viel länger. Peter studiert Medizin und arbeitet als Krankenpfleger. Seit ein paar Monaten sind die zwei sogar verlobt. Peter hat ihr einen Heiratsantrag gemacht. Alles ist schon geplant. Die Einladungen für die Hochzeit sind gedruckt. Maria und Peter wollen sie in den nächsten Tagen an die Gäste verteilen.
Ja, wir müssen in diesem Podcast aus rechtlichen Gründen die Namen mancher Menschen ändern. Marias Freund heißt in Wahrheit nicht Peter und seine Stimme haben wir verfremdet.
Die Hochzeit war Maria und mir sehr wichtig. Der wichtigste Tag dieses Jahres. Ich weiß noch, wie wir an Silvester drüber geredet haben, dass das unser Jahr wird, eben auch hinsichtlich der Hochzeit.
Das erzählt damals ihr Verlobter Peter in unserer Sendung bei Aktenzeichen XY Spezial »Wo ist mein Kind?«
Der letzte Tag im Leben von Maria und Peter ist eigentlich ein ganz normaler Tag. Das haben später alle gesagt, die Maria an dem Tag noch gesehen haben. Es ist der 25. Mai 2012. Ein Freitag. Schönes Wetter, 17 Grad. Maria und Peter sind abends auf dem Reiterhof von seinem Bruder eingeladen. Ein paar andere Verwandte von Peter sind auch mit dabei. Sie reiten aus, sie essen miteinander. Maria erzählt von der geplanten Hochzeit, von ihrer ersten Woche im neuen Job. Und sie nimmt sich vor, ab jetzt gehe ich öfter reiten als Ausgleich zur Arbeit. Es ist ein richtig schöner Abend. Erst ungefähr um Mitternacht brechen Maria und Peter auf. Sie steigen in Marias Auto und fahren vom Hof. Am nächsten Tag, gegen Samstagmittag. Bei Marias Eltern ist der Tisch gedeckt. Marias Schwester Barbara ist auch da. Eigentlich müssten jeden Moment Maria und Peter kommen. Zum Mittagessen. Da klingelt das Telefon. Barbara geht ran. Es ist Peter.
Ist Maria bei euch?
Nein, wir warten auf euch.
Diese Szene ist von Schauspielerinnen und Schauspielern nachgespielt, für die Sendung Aktenzeichen XY Spezial gelöst. Da sitzen also Marias Mutter, ihr Vater, ihre Schwester zusammen und ihr Verlobter Peter erzählt, was an diesem Samstag in der Früh passiert ist.
Ich weiß nicht, wo Maria ist. Heute Morgen, als ich zum Joggen gegangen bin, da Da lag sie noch im Bett und hat geschlafen. Als ich zurückgekommen bin, da war sie weg. Und sie ist bis jetzt nicht wieder aufgetaucht. Ich habe zuerst gedacht, sie ist beim Bäcker oder so und habe versucht, sie anzurufen, aber ihr Handy ist aus. Sie hat auch keine Nachricht hinterlassen, nichts. Ich habe gedacht, ihr habt vielleicht was gehört.
Nein! Die Maria ist verschwunden.
Was soll das heißen?
Weiß ich nicht.
Die Eltern von Maria und ihre Schwester Barbara wissen nicht, was sie jetzt denken sollen. Einfach so verschwinden. Das passt überhaupt nicht zu Maria. Sie würde nie wegfahren, ohne jemandem Bescheid zu geben.
Barbara, die Schwester, hat uns zwei Interviews gegeben. Für Aktenzeichen XY Spezial Wo ist mein Kind? Und dann nochmal für Aktenzeichen XY Spezial Gelöst nach der Aufklärung des Falls. Was ihr hier hört, das ist ihre echte Stimme aus den Interviews. Hier sagt sie etwas dazu, ob Maria sich damals vielleicht zu viel Stress gemacht hat wegen der Hochzeit mit Peter und deswegen kurz mal raus musste aus ihrem Alltag.
Maria hat uns gegenüber nie geäußert, dass sie irgendwelche Zweifel oder Bedenken wegen der Hochzeit hätte. Darum war für uns vollkommen unschlüssig, wo sie denn jetzt geblieben sein soll oder warum sie denn weggegangen sein soll. Das hat überhaupt nicht zu ihr gepasst. Und ich habe immer den Eindruck gehabt, dass ihr Verlobter und ich, dass wir da uns gemeinsam sehr große Sorgen um sie machen.
An dem Samstag, an dem Maria verschwindet, da meldet sich Peter später nochmal bei Barbara. Maria hat ihn angerufen, sagt er. Zweimal. Sie ist unterwegs, ist gerade in Nürnberg. Sie braucht eine Auszeit. Dann der zweite Anruf. Sie fährt jetzt nach Hamburg.
Und sie kommt am Montag wieder zurück, am Pfingstmontag. Und wir sollen uns keine Sorgen machen. Es war ihre Hauptaussage und mehr Fragen hat sie mir nicht beantwortet.
Ja, so erzählt Peter das bei uns in Aktenzeichen XY Spezial. Wo ist mein Kind? So hat er es Marias Familie erzählt und der Polizei. Damals ist das für alle ein großes Rätsel. Warum haut Maria plötzlich ab? Warum ausgerechnet nach Hamburg? Da hat sie eine Tante, aber bei der ist Maria auch nicht.
Ihre Schwester Barbara hat große Angst. Nach dem Wochenende, am Pfingstmontag, wartet sie am Bahnhof in Regensburg auf den Zug aus Hamburg. Der Zug fährt ein, er hält an, viele Menschen steigen aus. Aber von Maria keine Spur.
Erst bin ich nur an dem Bahnsteig gestanden und habe in alle Richtungen geschaut, ob ich es vielleicht verpasst habe, ob ich irgendwo übersehen habe, dass sie ausgestiegen ist und sie ist an mir vorbeigelaufen oder hinter mir vorbeigelaufen oder so. Als ich dann aber in die Wohnung gekommen bin und die war immer noch genauso leer und verlassen wie vorher, da wusste ich nicht, wie ich reagieren soll. Ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll. Da war ich einfach... Das war ihr Albtraum.
Barbara und Peter durchsuchen zusammen die Wohnung und suchen nach einem Hinweis. Nach irgendwas, das ihnen hilft, Maria zu finden. Ihr Bargeld fehlt und ein paar T-Shirts. Vielleicht ist sie ja tatsächlich für ein paar Tage weggefahren. Aber ihr Handy liegt im Nachttisch, in der Schublade. Und daneben ihr Verlobungsring. Maria bleibt verschwunden und sie meldet sich auch nicht mehr. Ihre Familie muss jetzt irgendwas unternehmen. Peter und Barbara gehen also zur Polizei. Sie melden Maria als vermisst. Peter sagt, er ist am Samstag gegen 7.30 Uhr los zum Joggen. Maria war da noch im Bett. Und um 10 Uhr kam er zurück und Maria war einfach nicht mehr da. Er erzählt von den zwei Anrufen und dann noch von einer Nachricht. Die ist auch vom Samstag, sagt er. Dem Tag, an dem sie verschwunden ist. Hier ist nochmal die nachgespielte Szene aus der Sendung Aktenzeichen XY.
Am Abend ist mir dann noch eine Nachricht von Maria auf Facebook aufgefallen, die sie mir geschickt hat. Hier.
Mein Schatz, es tut mir weh, aber ich kann nicht anders. Verzeih mir. Du weißt, was ich dir gesagt habe. Ich liebe dich. Was hat sie denn gesagt?
Keine Ahnung, was sie damit gemeint hat.
Die Ungewissheit macht Marias Familie völlig fertig. Alle malen sich langsam die schlimmsten Dinge aus. Was ist, wenn ihr etwas passiert ist? Was, wenn sie einen Unfall hatte? Maria hatte ein paar merkwürdige gesundheitliche Probleme, bevor sie verschwunden ist. Erinnerungslücken, die sie sich selber nicht erklären kann. Es fehlen ihr bis zu ein paar Stunden. Sie ist deswegen sogar zum Arzt gegangen, um einen Schlaganfall oder etwas Ähnliches auszuschließen. Woher diese seltsamen Symptome kamen, hat damals niemand herausgefunden. Aber deswegen denken jetzt alle, vielleicht hat sie wieder einen dieser Blackouts und sie weiß nicht, wo sie ist. Am meisten haben aber alle Angst davor, dass Maria Opfer eines Verbrechens geworden ist. Die Polizei ermittelt jetzt und auch Marias Familie sucht weiter nach ihr. Barbara versucht, ihre Schwester übers Internet zu finden. Sie postet einen Aufruf auf Facebook, fragt Freundinnen und Freunde, ob die was wissen, was gesehen haben, irgendwas gehört. Und dann gibt es tatsächlich einen Hinweis. Jemand sagt, er hat Maria vielleicht in einer Bar in Hamburg gesehen. Barbara packt sofort ihre Sachen, fährt nach Hamburg, geht in die Bar und hat ein Foto von Maria dabei. Ein Stammgast, dem sie das Bild zeigt, erkennt Maria. Und er hat ihre Handynummer. Er ruft sie an. Aber es ist nicht Maria. Alle Hoffnung war umsonst. Barbara fährt wieder nach Hause. Bei der Polizei geht dann noch ein anderer Hinweis ein. Jemand sagt, er hat Maria in einem Kloster gesehen. Maria ist ihr Glaube ja so wichtig. Ist sie also vielleicht für eine Auszeit ins Kloster gegangen? Die Polizei sagt, dass sowas vorkommt. Aber in dem Kloster, in dem sie angeblich gesehen worden ist, da war Maria nie. Jede Spur führt ins Nichts.
Es ist schwierig, wenn man sich immer wieder Hoffnungen macht und dann immer wieder enttäuscht wird. Irgendwann ist die Hoffnung dann so, dass sie eigentlich nichts Positives mehr ist, sondern eigentlich eher anfängt, einen aufzufressen, weil man sich nicht mehr nochmal Hoffnungen machen will und dann wieder in so ein tiefes Loch fallen.
So erzählt es Barbara damals in unserer Sendung. Über Monate gibt es kein Lebenszeichen von Maria und keine Spur, wo sie sein könnte. Ein halbes Jahr nach Marias Verschwinden im Herbst 2012 sehen die Baumers eine neue Chance. Der Fall wird bei uns gezeigt in der Sendung Aktenzeichen XY Spezial – Wo ist mein Kind? In einem Filmbeitrag wird die Geschichte nacherzählt. Unser Fernsehteam kommt zu Marias Familie und zu ihrem Chef und auf den Reiterhof. Barbara und ihre Eltern hoffen, dass irgendwelche Zuschauerinnen und Zuschauer was gesehen oder gehört haben. Zu unserem Fernsehteam von damals gehört auch Rudolf Schweiger. Er hat 2012 Regie geführt beim Film zum Fall Maria Baumer.
Der Verlobte von der Maria Baumer war ein ausgesprochen höflicher, netter, sympathischer junger Mann. So haben wir ihn kennengelernt. Einer, der kein Wässerchen trüben kann. Und der im Prinzip getrieben war von Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung und der uns einfach nur Leid getan hat. Wo ich also wirklich eigentlich jeglichen Zweifel, den ich noch hatte, verloren habe. Wo ich mir wirklich gedacht habe, okay, du armer Mensch, wie kann man dir nur helfen? Ich hoffe nur, dass wir irgendwie mit unserer Sendung beitragen können, dass wir irgendwie die Maria wieder finden, damit es dir wieder besser geht.
An eine Szene denkt mein Kollege Rudolf Schweiger bis heute. Er dreht mit Peter, dem Verlobten von Maria, in einer kleinen Kirche. Peter zündet vor der Kamera eine Kerze an, für Maria. Es ist genau die Kirche, in der Maria und Peter heiraten wollten. Im Film sagt Peter dann das. Wir haben auch hier seine Stimme verfremdet.
Ich versuche ja durch Wünsche und man kann schon Gebete nennen, auch klar, Kraft zu schicken oder einen Wunsch zu schicken, dass sie sich meldet, weil das ist der Hauptwunsch, den wir alle haben.
Bei dem Dreh in der Kirche erschien er mir total gebrochen. Auch, er hat auch mit brüchiger Stimme gesprochen und er war wirklich kurz eigentlich vorm Weinen. Also er war den Tränen sehr nahe. Und das war auch so ein ziemlich magischer Moment. Wir haben das dann gedreht, wie er die Kirche betritt, wie er dann in das Weihwasser eintaucht und sich bekreuzigt, dann vorgeht zum Altar und dann eine Kerze anzündet. Und allein dieser Gang zum Altar war auch wieder von einer solchen Reinheit und Ungetrübtheit. Es war irgendwie, das Ganze war wie so von Heiligkeit umwoben. Und als wir dann das Interview gemacht haben mit ihm vor dem Altar, wo er nochmal erzählt hat, dass er kommt sehr häufig in diese Kirche weil das eben der Ort war, wo er sich mit der Maria am nächsten gefühlt hat, weil sie ja dort heiraten wollten. Und da kommt er immer wieder her und das versetzt ihm jedes Mal einen Stich ins Herz.
Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer haben den Film von Rudolf Schweiger und unserem Team in der Sendung gesehen. Barbara und Peter sind nach München ins Fernsehstudio gefahren. Live in der Sendung erzählt Barbara mir, sie hat das Gefühl, dass Maria noch lebt. Peter sagt mir, dass er sich nicht mehr auf sein Studium konzentrieren kann. Er arbeitet noch als Krankenpfleger, aber nur, weil ihm der geregelte Ablauf Halt gibt. Und beide wünschen sich nichts mehr, als Maria zu finden. Nur ist das nicht die ganze Wahrheit. Einer von ihnen weiß die ganze Zeit, wo Maria ist. Es ist ihr Verlobter, Peter. Er hat Maria getötet.
Rudi, im Jahr 2012 war Maria Baumer bei euch in der Sendung ja zum ersten Mal Thema. Wir können mal reinhören in die Anmoderation, mit der du damals den Fall vorgestellt hast.
Jetzt, liebe Zuschauer, geht es um diese junge Frau, Maria Baumer, 26 Jahre alt, aus Regensburg. Seit fast genau 6 Monaten ist sie nun verschwunden, mitten aus einem erfüllten, glücklichen Leben gerissen. Völlig unerklärlich das Ganze bis zum heutigen Tag.
Was wusstest du denn vor der Sendung?
Ich wusste nur das, was ich in den nachgestellten Szenen in unserem Film, der ja ein großes Zeitfenster eingenommen hat, ich glaube 25 Minuten, 20 Minuten, was ich dort gesehen hatte. Und das ist natürlich auch immer wieder sehr bewegend. Auch da kamen ja auch schon die Angehörigen, in diesem Fall die Schwester von Maria Baumer, zu Wort. Und für mich ist das immer ein Open End, offenes Ende. Ich weiß nicht, was passiert.
Sag mal, Rudi, hast du damals vielleicht schon geahnt, dass das so ein besonderer Fall werden würde? Weil ich stelle mir jetzt vor, das ist schon eine Spezialsendung. Da suchen Angehörige seit Monaten, vielleicht seit Jahren, nach ihren Töchtern, Söhnen. Und da stelle ich mir vor, das ist schon ein besonderer Druck, der dann einfach generell auf allen lastet.
Ja, ich bin da ganz anders angefasst als in der regulären Ausgabe von Aktenzeichen, weil, wie du sagst, das sind die Angehörigen in der Sendung, die ihre Liebsten vermissen. Ein Mädchen, eine junge Frau, einen Jungen. Sie greifen praktisch nach dem letzten Strohhalm und man merkt ihnen auch richtig an, wie sie unter dieser Ungewissheit körperlich leiden. Marias Eltern hatten ja nicht mal die Kraft, zu uns ins Studio zu kommen. Sie kamen in einem Einspieler zu Wort, haben gesagt, wie sehr sie ihr Kind vermissen. Live dann natürlich bei uns Marias Zwillingsschwester Barbara und ihr Verlobter, den wir Peter nennen. Die beiden saßen dann nach dem Einspieler, und das war auch eine ganz besondere Situation, neben mir im Studio, zusammen mit dem ermittelnden Hauptkommissar von der Kriminalpolizei. Auch er saß in dieser speziellen Runde.
In eurer Runde ging es ja damals auch um die Gefühle von Barbara und Peter. Und der hat zu dir ja gesagt, dass er sich schreckliche Sorgen macht um Maria, dass er keine Ahnung hat, was mit ihr passiert ist. Und auch in diesen Ausschnitt aus der Live-Sendung von damals, hören wir mal rein, auch den haben wir verfremdet.
Man kann es nicht in Worte fassen. Also es war die ersten Wochen schon schlimm, wo man einfach nichts wusste, die Ungewissheit da war. Und dann, je mehr Zeit vergeht, jeder Monat, der vergeht, jede Woche, die vergeht, ja, wird die Verzweiflung größer.
Was geht dir da durch den Kopf, wenn du das heute hörst, was er da gesagt hat? Also, er nimmt sich ja in dem Moment eine Bühne, die jemand anderem gehört, nämlich den Angehörigen, die ihre vermissten Kinder suchen und finden wollen.
Ich kriege da nach wie vor Gänsehaut, wenn ich diese Aussagen und Erklärungen höre. Ich war, als ich dann erfahren hatte, dass das tatsächlich der Mörder von Maria Baumer war, wie vor den Kopf gestoßen und habe mich einfach immer wieder gefragt, wie kann jemand so abgebrüht, so abgezockt sein und so ein Lügenkonstrukt aufbauen und im Prinzip wie ein Schauspieler eine Show abziehen.
Wie hat er denn damals auf dich gewirkt? Also er hat vielleicht auch was angeknipst für die Kameras. Wie war er denn, als die aus waren?
Als die aus waren, war er ganz wortkarg. Wir stehen alle, das ist natürlich auch ein besonderer Moment, nochmal nach so einer Sendung zusammen und es werden Fotos geschossen. Ich habe ihn erlebt in einem Vorgespräch. Wir führen immer Vorgespräche mit den Angehörigen, um einfach mal, ja, ich sag's salopp, warm zu werden, um sich kennenzulernen. Und da wirkte er, wir haben es ja auch gerade gehört von Rudi Schweiger, bescheiden, zurückhaltend, nach Worten ringend und er hat mir regelrecht leid getan. Also, und das dann im Endeffekt So eine Reaktion zu bekommen und die Wahrheit auf diese Art zu erfahren, ist dann schon heftig.
Unvorstellbar. Ich kenne ihn natürlich nur als Zuschauerin. Also ich habe nur das gesehen, was vor den Kameras passiert ist. Auf mich wirkte er fast schon nicht zu ruhig, aber er spricht sehr langsam. Er ist weder besonders emotional oder nervös. Also er sitzt da um 20.15 Uhr im ZDF. Ein Millionenpublikum schaut zu. Das muss ihm bewusst gewesen sein. Und daneben sitzt auch noch der zuständige Ermittler von der Kriminalpolizei. Und er zeigt kein Zeichen von Nervosität. Und wenn man sich das mal bewusst macht, finde ich das schon erschreckend.
Ich habe auch damals mitbekommen, während der Verhandlung sind ja Auszüge aus dieser Sendung und Auszüge aus seinen Statements den Anwesenden in diesem Gericht präsentiert worden. Es herrschte in diesem Raum allgemeine Fassungslosigkeit. Und noch einmal, er hat ja diese Lüge jeden Tag aufrechterhalten. Vor seinem gesamten Umfeld, mit unserem Team tagelang gedreht. Es kam ja auch zu dieser Szene, wie er da in der Kirche, wo sie heiraten wollten, wir haben das vorhin angesprochen, sich hingekniet hat und eine Kerze angezündet. Also es ist wirklich unglaublich, ja. Wir haben nach Maria Baumer gesucht und ihr Mörder saß im Prinzip direkt neben mir. Unser XY-Spezial ist jetzt 10 Monate her. Maria Baumer ist noch immer verschwunden. Es ist der 8. September 2013. Wenn alles so gekommen wäre, wie Maria es geplant hat mit Peter, wäre heute ihr erster Hochzeitstag. Es kommt alles ganz anders. Pilzsammler gehen durch einen Wald bei Regensburg. Als sie den Boden absuchen, erschrecken sie. Ein grausiger Fund, ein Skelett. Halb bedeckt von Erde und Laub, das Skelett von Maria. Aus dem vermissten Fall wird jetzt ein Mordfall. Die Polizei sucht nicht mehr Maria, sondern ihren Mörder.
Für mich ist das Schlimmste eingetroffen, das passieren hätte können. Dass sie einfach nicht wiederkommt, dass wir sie für immer verloren haben. Das Einzige, was das ein bisschen in Relation setzt, ist, dass die Ungewissheit endlich aufgehört hat.
Das ist wieder Marias Schwester Barbara. In einer anderen XY-Spezialsendung, nachdem der Fall abgeschlossen war.
Marias Skelett ist so stark verwest, dass die Ermittler und Ermittlerinnen die Todesursache nicht mehr feststellen können. Jemand hat die Leiche nämlich mit einer Mischung aus Kalk- und Gipsbindemittel überschüttet. Und das zusammen ergibt ein ätzendes Pulver, das einen Körper besonders schnell zersetzt. Nicht weit entfernt von Marias Leiche findet die Polizei außerdem einen Spaten, aber Fingerabdrücke oder andere eindeutige Spuren findet sie nicht. Trotzdem, der erste Verdacht führt zu Peter. Marias Leiche liegt nämlich ganz in der Nähe von dem Ort, an dem er aufgewachsen ist. Und nur ein paar Kilometer entfernt vom Reiterhof, der Peters Bruder gehört. Und auf dem Maria ja das letzte Mal lebend gesehen worden ist.
Wir waren tatsächlich im Wald an der Stelle, wo die Maria Baumer gefunden wurde. Weil er hat mir gegenüber erzählt, er war noch nie an der Stelle. Wussten wir ja damals nicht.
Das ist Isolde Stöcker-Gietl. Sie ist Journalistin bei der Mittelbayerischen Zeitung in Regensburg. Es gibt wohl kaum jemanden, der den Fall so gut kennt wie sie. Seit Marias Verschwinden berichtet sie darüber. Später macht sie aus ihren Recherchen eine Podcast-Serie und schreibt ein Buch, in dem es auch um den Mord an Maria geht. Isolde Stöcker-Gietl ist damals ganz nah dran. Sie fährt zum Fundort der Leiche, mit Peter. Sie hat den Fall genau verfolgt und jetzt, als klar ist, Maria ist tot, ihre Leiche liegt im Wald. Da kann sie zumindest nicht ausschließen, dass es eine Beziehungstat war, dass Peter etwas mit Marias Tod zu tun hat.
Ich hatte total Angst. Ich habe mich auch mehrfach abgesichert in der Redaktion vorab. Ich hatte einen Fotografen mit dabei und auch schweres Stativ, einfach um im Notfall irgendwie ein Schlaginstrument in der Hand zu haben. Ich hatte tatsächlich ein sehr ungutes Gefühl. Aber wie Journalisten eben so sind, nehmen sie solche Gelegenheiten natürlich wahr und ich wollte einfach mit ihm an dieser Stelle stehen. Ich wollte sehen, wie er reagiert.
Aber so richtig schlau wird sie aus seiner Reaktion dann doch nicht. Peter ist damals im Wald zwar nervös, aber das wäre er wahrscheinlich auch dann, wenn er nicht der Mörder ist und zum ersten Mal am Fundort von Marias Leiche steht.
Ich bin ja später dann von der Polizei gefragt worden, hatten Sie das Gefühl, Sie standen da mit einem Mörder? Und ich konnte die Frage nicht beantworten. Ich musste eine Gegenfrage stellen. Wie hätte ich es denn merken sollen? Wann merke ich denn, dass ich jetzt hier mit einem Mörder stehe?
Nur mit einem Gefühl kann man keinen Mord beweisen. Aber es gibt eine ganze Reihe an Indizien, die Peter verdächtig machen. Er widerspricht sich in seinen Aussagen. Als er angeblich zum Joggen gegangen ist, will er mal um 6, mal um 7 und mal um 8 Uhr aufgestanden sein. Die zwei Anrufe von Maria, von denen Peter am Tag nach ihrem Verschwinden erzählt hat, die sind in den Verbindungsdaten seines Handys nicht zu finden. Und eine Auswertung seiner EC-Karte zeigt, dass er ein paar Tage vor Marias Verschwinden einen Spaten gekauft hat. Genauso einen wie den, der im Wald bei der Leiche liegt. Die Polizei verhaftet Peter. Marias Familie ist geschockt. Das sagt Barbara uns dann später in der Sendung Aktenzeichen XY-Spezial gelöst.
Also für mich war der Maria ihr Verlobter ganz klar Teil der Familie. Ein Familienmitglied, von dem ich gesehen habe, dass es ihm einfach total schlecht geht. Ich habe das in meinen Gefühlen widergespiegelt gesehen und ich habe den Eindruck gehabt, dass wir in der Hinsicht, in der Notlage einfach Seelenverwandte sind.
Isolde Stöcker-Gietl hat seit dem Mord viel Kontakt mit den Baumers. Mittlerweile hat sie ein enges Verhältnis zu ihnen.
Es gab irgendwann ein Gespräch mit der Polizei, wo man der Familie dann doch mal gesagt hat, was alles schon auf dem Tisch liegt, was in den Akten steht, was man alles schon ermittelt hat.
Die Reporterin weiß, dass die Familie eins kaum begreifen kann. Ihr Familienmitglied, der fürsorgliche Krankenpfleger, der zurückhaltende, der gläubige Peter, mit dem Maria so glücklich war. Er könnte der Mörder sein.
Zu realisieren, dieser Mensch ist nicht der, der vorgibt zu sein, das ist mit Sicherheit ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess auch gewesen für die Familie. Und sie mussten irgendwie versuchen, damit klarzukommen.
Die Indizien reichen aber erstmal nicht aus für eine Mordanklage. Die Polizei muss Peter wieder freilassen. Der Verdacht bleibt. Er ist nicht der, für den er sich ausgibt. Die Polizei überprüft ihn weiter, beschlagnahmt sein Handy und seinen Computer. Und die Geschichte, die Peter bisher über sich und sein Leben erzählt, die fällt mehr und mehr in sich zusammen.
Zum Beispiel sein Medizinstudium. Das läuft längst nicht so gut, wie er allen erzählt. Er sagt, er macht gerade eine Pause, um den Verlust von Maria zu verarbeiten. In Wahrheit hat er Prüfungen nicht bestanden und ist zu vielen danach erst gar nicht mehr angetreten. Sein Studium ist also mehr oder weniger gescheitert. Das hat er aber bisher geheim gehalten. Auf Peters Computer finden die Ermittler außerdem Chatnachrichten. An dem Samstagmorgen, an dem Maria angeblich verschwunden ist, da hat er einer anderen Frau geschrieben. Einer Patientin in der psychiatrischen Einrichtung, in der Peter arbeitet. Wir nennen sie hier Leonie, das ist nicht ihr echter Name. Peter hat sich online eine falsche Identität zugelegt, um ihr nahe zu kommen. Und auch im echten Leben hat er Kontakt zu ihr gesucht. Während er noch mit Maria zusammen war. Das erzählt Leonie der Polizei. Am Anfang hat sie Peter sehr nett gefunden, sagt sie. Sie hatten eine Art Freundschaft, sogar ein paar gemeinsame Freunde. Aber irgendwann ist Peter immer aufdringlicher geworden. Vor allem nach Marias Tod.
Die Ermittler nennen das eine obsessive Liebe. Er war wie besessen von ihr, hat ihr ständig SMS und Nachrichten geschrieben, bei Facebook und WhatsApp. Trotzdem hat Leonie den Kontakt nicht abgebrochen, er besteht auch jetzt noch. In dem Moment, als die Polizei sie über Peter ausfragt. Weil die Polizei mittlerweile Peters Handy überwacht, findet sie raus, dass er kurz darauf eine Nacht in Leonies Wohnung verbringt.
An diese Nacht kann sich Leonie am nächsten Tag aber nicht mehr erinnern. Eine Laboruntersuchung zeigt, in ihrem Blut und in ihrem Urin ist ein Beruhigungsmittel. Lorazepam. Später stellt sich dann heraus, dass Peter es ihr heimlich in den Tee gemischt hat. An Lorazepam kommt Peter als Krankenpfleger ganz leicht ran. Und er weiß, dass es in hoher Dosierung betäubend wirkt, dass es müde macht und gefügig. Und eine der Nebenwirkungen sind auch Erinnerungslücken. Erinnerungslücken, genau wie sie auch Maria hatte in den Wochen, bevor sie verschwunden ist. Sie ist damals ja noch zum Arzt gegangen, wegen ihrer Blackouts, in der Sorge, sie könnte einen Schlaganfall haben. Und die Ermittler finden noch etwas auf Peters Geräten. Videos von sexualisierter Gewalt gegen Kinder. Dabei sind auch selbst aufgenommene Videos, in denen Peter einen Jungen und einen Jugendlichen sexuell missbraucht.
2016 kommt Peter deshalb vor Gericht. 4 Jahre, nachdem Maria verschwunden ist. Für eine Anklage wegen Mordes gibt es immer noch nicht genug Beweise. Peter ist unter anderem angeklagt wegen der sexuellen Übergriffe auf die Kinder, die in den Videos zu sehen sind, und weil er Leonie betäubt hat. Marias Familie ist beim Prozess dabei. Obwohl ja immer noch nicht der Mord an Maria verhandelt wird. Sie wollen wissen, welcher Mensch Peter in Wirklichkeit ist. Isolde Stöcker-Gietl von der Mittelbayerischen Zeitung weiß, wie es den Baumers damals ging.
Ich glaube, das war der Moment, wo sie dann wirklich in aller Härte erfahren haben, was sie eigentlich für einen zukünftigen Schwiegersohn vor sich hatten. Ich glaube, das war wirklich das, was sich offenbart hat in diesem Prozess. Das war mit das Schlimmste, glaube ich, in der ganzen Zeit, was sie miterleben mussten, dass der Mensch, den sie völlig falsch eingeschätzt haben, dass der anderen Menschen sowas antut.
Peter gesteht vor Gericht, dass er Leonie betäubt und die Kinder missbraucht hat. Er wird verurteilt. Die Strafe wird zur Bewährung ausgesetzt und er kommt wieder frei. 2 Jahre später, 2018, erfährt Familie Baumer, das Verfahren gegen Peter als Verdächtigen beim Mord an Maria Baumer wird eingestellt. Die Indizien reichen nicht aus. Neue Spuren gibt es keine. Der Fall wird zum Cold Case.
Also, dass das Verfahren eingestellt worden ist, das war für uns ein Schlag ins Gesicht. Anders kann ich es nicht formulieren. Und das konnten wir auf keinen Fall so stehen lassen. Und wir haben auch Angst gehabt, dass das sonst vielleicht irgendeiner anderen Familie ähnlich passiert. Und drum haben wir Beschwerde eingelegt.
Die dachten, sie sind jetzt abgeschrieben, das war's. Und der Fall wird halt nie mehr geklärt. So ist es eben.
Das ist jetzt wieder die Journalistin Isolde Stöcker-Gietl.
Und sie hatten aber dann das Glück, eine sehr, sehr gute Anwältin an ihre Seite zu finden, die auch sofort gesagt hat, was sie jetzt in den Akten sieht, das reicht für eine Anklage. Es kam ein neuer Staatsanwalt ins Spiel. Die Polizei hat sich mit einer weiteren Polizei in der Oberpfalz zusammengetan. Ein neuer Blick von außen kam in die Akten.
Dieser neue Staatsanwalt, das neue Team der Kriminalpolizei aus Amberg und Regensburg und die Anwältin der Familie, sie wollen den Mord an Maria Baumer doch noch aufklären. Es gibt inzwischen neue Möglichkeiten bei der DNA-Analyse. Jetzt, im Jahr 2019, kann man schon viel mehr nachweisen als damals, 2013, als Marias Leiche gefunden worden ist. Der neue Staatsanwalt lässt sie nochmal untersuchen. Und diese neue DNA-Analyse bringt den Durchbruch.
Einige Haare, die die Polizei am Tatort gefunden hat, stammen mit hoher Wahrscheinlichkeit von Peter. Die Ermittler finden außerdem Rückstände von Lorazepam an Marias Leiche, dem Medikament, mit dem Peter auch Leonie betäubt hat. Und sie finden jetzt auch Spuren von Tramadol. Das ist ein starkes Schmerzmittel. Zusammen eingenommen führen die beiden Medikamente zu Atemstillstand. Peter hatte viele Medikamente zu Hause, eine große Hausapotheke. Die hat die Polizei schon früher bei einer Hausdurchsuchung gefunden. Dabei waren auch Tramadol und Lorazepam. Beides hat er aus der Klinik gestohlen, in der er gearbeitet hat. Und das ist noch nicht alles. Peter hat nach der tödlichen Dosis von Lorazepam gegoogelt. Ganz kurz vor Marias Tod. Lorazepam letale Dosis hat er in die Suchzeile eingegeben. Und außerdem das Wort Kalk und der perfekte Mord.
Das alles reicht jetzt für eine Mordanklage. Gegen den Mann, der bei uns in der Sendung öffentlich um seine Verlobte getrauert hat.
Vor Gericht sagt Peter, dass er unschuldig ist. Aber die neuen Indizien sind so eindeutig, dass es keine Zweifel an seiner Schuld gibt. Und irgendwann gesteht er. Ja, er hat Maria im Wald vergraben. Die Medikamente, die er aus der Klinik gestohlen hat, die hat sie aber selbst eingenommen, sagt er.
Also der Versuch, sich vor Gericht dann rauszureden, das war für uns schon sehr schwer anzuschauen. Das erfüllt einen schon mit sehr viel Bitterkeit. Und dann ist ja diese Aktenzeichen XY-Sendung vor Gericht nochmal gezeigt worden. Und dann den Vergleich zu haben, den ganz emotionalen Verlobten bei der Sendung und den Angeklagten auf der Anklagebank, der gar nicht reagiert und so tut, als würde ihn das alles gar nichts angehen. Das hat uns nochmal klar gemacht, wie viel da eigentlich gelogen war die ganzen letzten Jahre und wie unterschiedlich wir den gleichen Menschen erlebt haben. Ja, das tut schon nochmal weh.
Im Dezember 2020 wird Peter wegen heimtückischen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Damit ist der Fall gelöst. Und trotzdem bleiben bei Marias Familie so viele Fragen. Wahrscheinlich für immer.
Ich hätte mit meiner Schwester einfach nur Schluss machen müssen. Dann wäre uns das alles erspart geblieben. Und ich hätte meine Schwester nur und uns würde es allen gut gehen. Dass er sich anders entschieden hat und dass daraus so eine Tat entsteht, das ist unbegreiflich und ich werde es nie verstehen, warum das so kommen hat müssen.
Ja, warum hat er nicht einfach mit ihr Schluss gemacht? Also warum musste sie sterben? Warum hat er sie umgebracht? Bei anderen Fällen ist es sicher viel eindeutiger. Da gab es einen eskalierten Streit, Geldgier, man will eine Straftat verdecken. Aber hier im Fall Maria Baumer fällt es mir schwer zu begreifen, was da im Kopf vom Täter vorging.
Ja, in diesem Fall war das auch für uns in der XY-Redaktion nicht ganz offensichtlich. Obwohl wir ja im Rahmen unserer Arbeit schon einiges gesehen und erlebt haben. Die Psychologin Lydia Benecke ist eine unserer festen Expertinnen im Team von XY und sie hat uns da erstmal auf die Sprünge helfen müssen. Wir haben für den Podcast mit ihr gesprochen und sie sagt, Peters Tat kann man nur verstehen, wenn man seine Persönlichkeitsstruktur kennt.
Im Rahmen der Begutachtung wurde bei diesem Täter eine narzisstische Persönlichkeitsstruktur festgestellt. Das ist also jemand, der bewundert werden möchte für Leistung, der Anerkennung sucht, der aber auch gleichzeitig große Angst davor hat, zu scheitern oder eben als gescheitert wahrgenommen zu werden. Der Gutachter hat dazu gesagt, dass dieser Mann sehr konfliktscheu sei. Ein Mensch, der unangenehme Sachverhalte, Probleme und Konflikte zu verdrängen versucht, anstatt konstruktive Lösungen zu finden. Wenn es nun zu so einem heftigen Trennungskonflikt gekommen wäre, hätte Maria gegebenenfalls in dieser Situation verraten können, dass ihr Verlobter schon über längere Zeit Probleme im Studium hatte und dahingehend nicht ehrlich zu seinem Umfeld war. Seine Lügen wären also alle aufgeflogen. Und für einen Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstruktur erscheint eine solche Situation enorm selbstwertbedrohlich. In seiner Wahrnehmung würde sein Umfeld ihn dann nur noch als Versager und Lügner sehen. Offenbar wollte er genau dies um jeden Preis verhindern.
Ja, das alles wäre für ihn also viel schlimmer gewesen als für andere Leute, die eben nicht diese Persönlichkeitsstruktur haben. Und er war sehr konfliktscheu. Eine Trennung von Maria kurz vor der Hochzeit, das wäre ja ein großer Konflikt gewesen, vermutlich. Dazu hätte es eine Konfrontation gebraucht, in der er die unbequeme Wahrheit hätte aussprechen müssen. Und Konflikte und Konfrontationen wollte er ja auf jeden Fall vermeiden, sagt uns Lydia Benecke.
Er wollte ja sowohl den Trennungskonflikt mit Maria verhindern, als auch, dass seine Lügen auffliegen gegenüber seinem kompletten sozialen Umfeld. Gleichzeitig hatte er sich mittlerweile in eine andere Frau verliebt, mit der er unbedingt eine frische Beziehung anfangen wollte. Er fühlte sich wahrscheinlich auch immer mehr gekränkt, weil Maria ihre Ziele erreichte, während er sich selbst von seinen Zielen immer mehr entfernte. In dieser Situation war für ihn die völlig rationale Lösung, wenn Maria einfach verschwinden würde, im wahrsten Sinne des Wortes, dann wären alle seine Probleme gelöst. Sie könnte ihn nicht verraten, sie könnte ihm keine Vorwürfe machen. Und als jemand, der nun über längere Zeit total verzweifelt ist und Angst hat um seine verschwundene Verlobte, hätte er eine absolut nachvollziehbare Begründung dafür, warum er dann letztendlich sein Studium nicht zu Ende führt und sich für ein ganz neues Leben entscheidet. Für viele Menschen erscheint es schwer nachvollziehbar, dass ein Mensch es schafft, ein so großes Lügengebilde über so lange Zeit aufrechtzuerhalten. Menschen, die das tun, beginnen meistens mit kleinen Lügen. Auf einem Level, das vielleicht viele andere Menschen auch kennen. Wenn was unangenehm ist, dann sagen sie, nee, ist alles okay. Und dann wird das Ganze aber Stück für Stück größer. In einem Fall wie diesem sieht man, dass er offenbar angefangen hat mit Ausreden, weil er auf keinen Fall wollte, dass andere mitbekommen, dass er überfordert war mit dem Studium. Das heißt, dieses Kartenhaus aus Lügen wird immer größer. Und um es aufrechtzuerhalten, müssen natürlich auch die Folgelügen immer größer werden. Und das ist auch das Problem. Irgendwann sind die Gesamtlügen dann so groß, dass die Person auch gar nicht mehr davon zurücktreten kann, weil dann müsste sie ja wirklich zugeben, dass sie über lange Zeit so viel gelogen hat. Und das ist natürlich schon unangenehm für jeden, der sich das vorstellt. Aber für jemanden mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstruktur wäre das ganz besonders unvorstellbar. Und so gibt es für diesen Menschen in seiner Realität irgendwann auch gar keinen Ausweg mehr. Er muss immer weitermachen.
Ja, das war die Ausrede. Genau das hat er ja auch in der Sendung betont. Studium nicht mehr geschafft, wegen Marias Verschwinden. Alles auf Eis gelegt.
Hättest du dir denn vor dieser Sendung damals gedacht, dass dir das passiert, dass jemand so extrem lügt, dass du seine Version glaubst und nicht mehr auf den Gedanken kommst? Vielleicht macht er uns da was vor. Man denkt ja manchmal, man hat so ein Bauchgefühl, das uns vor Gefahr warnt.
Ja, das denke ich manchmal auch. Aber ich glaube, dass das ein Mörder war, das hätte ich also wirklich mir nie ausgedacht in irgendwelchen Träumen. Und ich glaube, am Gefühl zu erkennen, ob da jemand dir gegenüber sitzt, der einen Mord begangen hat, da benötigt man schon hellseherische Fähigkeiten. Eine gewisse Antenne traue ich mir natürlich schon zu, auch in Sachen Menschenkenntnis, aber per Gefühl einen Mörder zu überführen, daran zweifle ich sehr.
Menschen glauben, dass jemand, der ein Tötungsdelikt begangen hat, dass man dem das irgendwie ansieht und spürt, dass er das getan hat. Und das ist nicht so. Die Menschen, die solche Taten begehen, sind im Alltag völlig unauffällig in aller Regel. Die sind also in unserer Nachbarschaft, in unserer Familie, auch im Job. Und typischerweise werden Menschen, die mit denen zu tun haben, niemals mitbekommen, dass sie es mit jemandem zu tun haben, der eine solche Tat begangen hat, weil die halt viele normale Persönlichkeitsanteile haben, aufgrund derer sie ihr Leben eben im Alltag genauso gestalten wie alle anderen.
Was glaubst du denn? War das vielleicht nicht der einzige Mörder im Studio von Aktenzeichen XY? Also hast du dir die Frage jemals gestellt?
Ganz ausschließen kann ich das natürlich nicht de facto, aber ich bin felsenfest davon überzeugt, es war der erste und einzige Mörder, der bei uns live im Studio aufgetreten ist. Abschließend, ganz allgemein kann ich sagen, ich glaube an das Gute im Menschen und das habe ich mir in all den Jahren auch erhalten, in denen ich mich mit den Abgründen der Kriminalität befasst habe. Das war der Fall Maria Baumer, eine unglaubliche Geschichte, in der wir mit unserer XY-Redaktion eine ziemlich ungewöhnliche Rolle gespielt haben. Bedanke mich fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart.
Ja, ich sag auch danke und ein Hinweis noch. Wir freuen uns über eure Bewertung oder über einen Daumen hoch auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wenn ihr uns direkt was zum Fall Maria Baumer sagen wollt, dann schreibt uns doch gerne eine Mail. Die Adresse findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns, von euch zu hören und wenn ihr beim nächsten Fall hier wieder mit zuhört. Bis bald.
Macht's gut, tschüss und wie immer, bleibt sicher.
Aktenzeichen XY – Unvergessene Verbrechen ist eine Produktion der Securitel in Kooperation mit Ikone Media im Auftrag des ZDF.